Hallo, liebe Zuhörer. Willkommen beim Artischock Podcast. Dies ist der dritte Podcast aus San Sebastian vom Internationalen Filmfestival San Sebastian. Mein Name ist Rüdiger Suchsland und ich berichte für euch von diesem Festival. Ich bin hier auch, ich weiß nicht, ob ich schon kurz erzählt habe, in der Fipresci-Jury, das heißt in der Jury des Verbands der Internationalen Filmkritik. Wir zeichnen einen aus Kritikersicht besten Film aus. Ich bin hier mit einer spanischen Kollegin und einer Kollegin aus Serbien. Und wir werden heute oder morgen entscheiden. Das heißt jetzt gleich, wenn dieser Podcast aufgezeichnet ist, am Donnerstagvormittag, werde ich die letzten zwei Wettbewerbsfilme mir anschauen. Zurzeit sitze ich an der Concha. Die Concha ist die eine der zwei Buchten, in denen und zwischen denen San Sebastian liegt. Die Concha sieht ein bisschen aus wie eine kleine Copacabana, eine Mini-Copacabana. Sie ist gesäumt von einem langen, großen Strand, an dem auch werktags immer Leute zu sehen sind. Das sind keine Touristen, sondern das sind eher Menschen, die in San Sebastian leben. Das ist ja ein Ort, der mit dem Meer lebt, so wie er am Meer liegt. Und hinter dem Strand ist eine ganz traditionelle große Mauer, eine Mauer, die mindestens 5, an manchen Stellen auch 10 Meter hoch ist und die oben ein Geländer hat und daneben ist dann eine große breite Uferpromenade. Das ist ein bisschen das Flair eines Badeorts des 19. Jahrhunderts, sehr traditionell, sehr klassisch in seiner Anmutung. Und genau das ist San Sebastian ja auch eigentlich. San Sebastian, die Hauptstadt des Baskenlandes, ist auch der Ort, an dem im 19. Jahrhundert die Könige sich in die Sommerfrische zurückgezogen haben. Es gibt hier ein Königsschloss, für Könige eher kleines Anwesen, aber trotzdem ziemlich groß, mit einem wunderbaren Park, der direkt am Meer gelegen ist. Und dort findet immer die Abschlussveranstaltung und der Abschlussempfang des Filmfestivals statt in diesem Park. Ich fürchte diesmal nicht am Samstagabend, weil wegen Corona ja solche öffentlichen Veranstaltungen untersagt sind. Sowieso kann man kurz erzählen, was hier anders ist und was hier ist wie bei uns in Bezug auf Corona. Man muss hier auch Masken tragen in der Stadt, in der ganzen Stadt, draußen. Wenn man über die Straße geht, das Einzige, wobei man nicht Masken tragen muss, ist, wenn man auf der Bank sitzt, in einem Café sitzt und was konsumiert oder wenn man Fahrrad fährt. Das heißt, ich habe jetzt auch keine Maske an, denn ich sitze auf einer Bank und spreche diesen Podcast ein. Ansonsten muss man vielleicht noch sagen, in den Kinos ist das Übliche, also Abstand halten. Man muss die Sitze vorher reservieren, dass im Fall des Falles nachvollzogen werden kann, wer wo gesessen hat. Es gibt einen kleinen netten Film, vor jedem Film, der hier im Festival gezeigt wird, der auf die Hygienemaßnahmen aufmerksam macht. Diesen Film werde ich in den nächsten Tagen noch hoffentlich bei Artischock mindestens in meiner eigenen Facebook-Seite einstellen. Denn er ist ganz schön gemacht, ein Animationsfilm, der immer so ein bisschen Applaus führt. Sowieso legt das Festival sehr viel Wert auf Ästhetik. Spanien ist ein Ort des Designs und das Baskenland ist sehr gut da drin. Wir erinnern uns daran, dass es hier ein Guggenheim-Museum gibt in Bilbao. Es gibt auch mit dem San Telmo-Museum in San Sebastian ein sehr modernes Kunstmuseum, ein sehr gutes Kunstmuseum. Es gibt einige sehr moderne Gebäude. Wenn ich gerade gesagt habe, Anmutung des 19. Jahrhunderts, dann trifft das für die Uferpromenade zu. Für die allermeisten der Gebäude, die hinter dieser Uferpromenade liegen und die Uferpromenade zu einem allergrößten Teil auch von der Straße trennen, was den Effekt hat, dass man keinen Straßenlärm hört, wenn man da lang geht. Diese Gebäude sind alle aus dem 19. Jahrhundert. Es gibt da vor allem Hotels, es gibt auch ein paar Apartmentgebäude. Manches ist auch frühes 20. Jahrhundert, eine 20. Jahrhundert moderne. Und auf der einen Seite liegt dann die Altstadt zwischen und in den Felsen. Enge Gassen, Schachbrettmuster angelegt. An der Seite, dort wo ich jetzt gerade sitze, das regionale Parlamentsgebäude. Und hinter mir ist auch, und das ist besonders schön, finde ich, weil ich diesen Stil mag, ein Bauhausgebäude. Dreistöckig, in der Form eines Schiffes, ganz weiß, aus den 20er Jahren. Jeder kann das nachlesen, von welchem Architekten es ist. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Und es hat so ein bisschen die Form eines Bootes. Und es ist ganz lang, länglich geformt und hat im oberen Stockwerk eine komplette Verglasung auf 360 Grad. Das ist natürlich dann abends, wo dann oft, wenn nicht gerade Corona ist, Partys des Festivals stattfinden, Empfänge, dann ist das ein optimaler Ort. Drin gibt es eine Bar. Man sieht durch die Glasscheibe nach draußen. Man kann von draußen den Menschen beim Partymachen zuschauen oder beim sich betrinken. Es fehlt also ein bisschen solche Dinge und das ganze Festival-Flair natürlich in diesem Jahr. Es hindert uns alle nicht, sich miteinander zu verabreden, sich zu unterhalten, einfach mal ein Bier zu trinken oder kleine Pinchos zu essen, also diese kleinen Snacks, die es in San Sebastian oder überhaupt im Baskenland eigentlich in jeder Bar gibt und auch in vielen anderen Orten Spaniens, das werden viele kennen vom Spanienurlaub. Daran hindert uns das nicht, aber es gibt eben keine Empfänge, es gibt keine Partys und es gibt gewisse Einschränkungen, auch was den Konsum und die Gastronomie angeht. Zum Beispiel ist das Rauchen komplett verboten. Man darf auch nicht draußen im Café sitzend, wo man keine Maske tragen muss, rauchen. Man darf nur alleine rauchen, wenn man mindestens 2 Meter Abstand hat. Und das macht ja nicht wirklich Spaß. Man kann auch nichts dazu trinken. Und ich bin eher so ein Gelegenheitsraucher abends. Es hat dazu geführt, dass ich hier eine einzige Zigarette mal geraucht habe. Meine Kollegin Dubravka aus Serbien in der Fipresci-Jury, die allerdings, die hat das etwas nötiger als ich, die geht dann immer nach jedem Filmscreening ganz schnell irgendwie um die Ecke, dort wo dann keine anderen Leute stehen, und raucht erstmal eine. So hat jeder so seine Bedürfnisse. Eine zweite Einschränkung ist die trifft mich dann etwas härter, dass hier ab 11 Uhr, allerspätestens ab 12 Uhr nichts mehr ausgeschenkt wird. Das heißt, man wird dann quasi ins Bett geschickt. Das ist das, was Markus Söder mindestens mal bei uns ja auch gerne machen will. Und was sicher früher oder später auch in Deutschland härter greifen wird, in diesem kommenden Corona-Winter, dass wir alle gezwungen sind, zu Hause zu bleiben, brav zu sein, dass wir keine Partys feiern dürfen, dass es keine Exzesse geben soll. Der einzige Exzess, der erlaubt ist, ist der Arbeitsexzess. Der ist natürlich in Deutschland immer erlaubt, aber alles andere nicht. Das mehr so als kleine melancholische Randbemerkung. In San Sebastian darf man, wenn man sich verabredet, mit maximal 10 Leuten am Tisch sitzen. Und es gibt eine Vorschrift, die auch besagt, dass ein Restaurant einen Tisch nicht länger als 1 Stunde ungefähr vergeben soll. Das wird nicht so genau gehandhabt, das ist auch manchmal praktisch einfach nicht zu machen. Denn manchmal dauert es halt länger, bis das Essen da ist. Aber es ist so eine Richtlinie und die Restaurants sagen einem dann zum Beispiel augenzwinkernd, man soll doch spät reservieren, also erst so um 10 zum Beispiel. Die Spanier essen eh selten vor 8:30, eher um 9 erst frühestens, in Andalusien sogar erst ab 10. Hier im Baskenland etwas früher, aber man soll dann eben erst ab 10 reservieren, weil sie sagen, dann kann man sitzen bleiben. Und tatsächlich ist mir das schon 2-mal passiert. Ich konnte dann bis 12 mit anderen sitzen bleiben. In der Zeit haben die dann ausgeräumt, aufgeräumt und einen einfach sitzen lassen in Frieden. Und wenn die Polizei kommen sollte, muss man relativ schnell gehen. Es wird also alles auch ein bisschen augenzwinkernd gehandhabt, nicht überstreng, nicht pedantisch. Das ist sympathisch. Es wird schon darauf geachtet, dass Regeln eingehalten werden, aber eben, wie gesagt, nicht überpedantisch und nicht vollkommen an der Wirklichkeit vorbeigehend. Zu der Wirklichkeit gehört zum Beispiel auch, dass jetzt schreien hier im Hintergrund ein paar Leute, das hört man wahrscheinlich auch. Zur Wirklichkeit dieser Corona-Umstände gehört wahrscheinlich auch die Tatsache, dass zum Beispiel das Filmfestival selbst Empfänge für Regisseure zwar nicht macht, aber Abendessen für die Regisseure im Wettbewerb sehr wohl, Mittagessen für die im anderen Wettbewerb, also fein gestaffelt. Diese Abendessen, das habe ich mir erzählen lassen, die zum Beispiel in einem 3-Sterne-Restaurant dann stattfinden, da waren dann schon mehr als 10 Leute, weil manchmal die Teams alleine ja schon 10 Leute ausmachen. Dann kommen noch welche vom Festival, von der PR-Agentur, vom spanischen Verleih und so weiter mit. Und das löst man dann damit, indem man die Leute auf 2 oder mehr Tische verteilt. Also das geht dann natürlich auch. Wie weit dann darauf geachtet wird, dass sich diese Tische nicht mischen, das habe ich nicht kontrolliert und das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht besonders. Es geht wahrscheinlich mehr darum, dass keine wilden Partys mit Ansteckungsgefahr gefeiert werden. Und das passiert auch nicht. So, kommen wir jetzt mal von der Concha und den Corona-Maßregeln tatsächlich zu dem, was hier das Wichtigste ist, nämlich zu den Filmen. Ich habe ja schon in den letzten beiden Podcasts vom Wettbewerb erzählt. Ich möchte heute mal von den zwei Filmen erzählen, die für mich die schönsten waren bisher in diesem Festival, die beide nicht im Wettbewerb laufen, von denen jeder dieser Filme für mich wirklich auch eine große Überraschung war. Ich habe sie beide nur durch Zufall gesehen, denn es ist klar, ich muss erst mal den Wettbewerb anschauen, auch weil ich eben in dieser Kritikerjury sitze, die dann einen Preis zu vergeben hat. Und dann schaut man halt ansonsten das, wo man noch Zeit hat, also das, was gerade dann läuft, wenn es eine Lücke in den Wettbewerbsfilmen gibt, und das, was gerade dann läuft, wenn man auch Lust hat, wenn man nicht essen geht oder nicht irgendwie weiß, dass man sich selber dann unter Zeitdruck bringt. So habe ich einen Film gesehen aus der Reihe Horizontes Latinos und einen Film aus der Reihe Made in Spain. Made in Spain ist klar, da laufen spanische Filme. Horizontes Latinos ist wahrscheinlich auch klar, da laufen lateinamerikanische Filme. Und ich habe mir die durch Zufall angeschaut. Im einen Fall bin ich ein bisschen darauf aufmerksam geworden, weil man muss sich ja dann immer zwischen 3-4 Filmen entscheiden, die man in einer Zeitlücke sehen könnte, weil mir der Text gut gefallen hat. Und im anderen Fall war es einfach der einzige Film, der in diese Zeitlücke hineingepasst hat. Und jetzt fährt hier ein Mann mit dem Rasenmäher entlang, obwohl es hier gar keinen Rasen zu mähen gibt. Aber es ist wohl zu umständlich für die Stadtverwaltung, den Rasenmäher auszuschalten. Jetzt ist er auch schon vorbeigefahren. Ja, also diese zwei Filme in Horizontes Latinos und in Made of Spain, die habe ich sehr überraschend gesehen. Und das ist ja auch deswegen das Schönste. Man sieht irgendetwas, wo man überhaupt nichts weiß. Wo man vielleicht reingeht, weil einem das Bild gefällt oder weil einem der Text, irgendetwas in dem Text, im Katalogheft triggert. Und dann sieht man was, womit man gar nicht gerechnet hat. Und tatsächlich haben diese beiden Filme auch bei mir wieder die Frage aufgeworfen, die sich immer wieder mal bei Filmfestivals stellt. Was macht es eigentlich für einen Sinn, dass man sich so auf einen Wettbewerb konzentriert mit seinen Premieren? Denn diese beiden Filme laufen ja nicht deswegen nicht im Wettbewerb, weil sie schlecht sind, sondern einfach, weil sie schon mal an anderen Filmfestivals gelaufen sind. Und man würde sich schon wünschen, dass ein Festival mit einer guten Auswahlkommission eigentlich jedes Festival eine Art Wettbewerb noch macht, den wir mal jetzt Wettbewerb der Herzen nennen wollen. Also wo sie einfach sagen, da laufen die Filme, die passen zwar nicht in die strengen Wettbewerbsregularien, aber die finden wir eigentlich am schönsten und die würden wir unter anderen Umständen auch im Wettbewerb gezeigt haben. Und da vergeben wir dann auch nochmal einen Preis. Die beiden Filme, von denen ich rede, die liefen schon, wie gesagt, auf anderen Festivals. Der eine Film, und ich kann nicht entscheiden, welcher mir besser gefiel, mir gefielen beide sehr gut. Der eine Film, der aus der Sektion Made in Spain stammt, der hat den schönen Titel My Mexican Bretzel. Und über den habe ich wirklich nichts gelesen, nur den Titel. Und wahrscheinlich habe ich gedacht, das hat irgendwas mit Mexiko zu tun, was es definitiv nicht hat. Und bin deswegen reingegangen. Aber das ist ein Film, der hat schon Preise gewonnen. Und der ist sicherlich der überraschendste, ungewöhnlichste und in der Hinsicht wahrscheinlich faszinierendste Film des Jahres. Denn er hat eine Form, die man gar nicht so leicht beschreiben kann. Das ist kein Dokumentarfilm, aber er hat was Dokumentarisches. Es ist kein Spielfilm, aber er hat Spielfilmelemente. Es ist kein Essay, aber er hat auch was Essayistisches. Es ist eine Mischform daraus, es ist etwas ganz Einmaliges. Und es ist ein Film, der einem zeigt, was im Kino alles noch möglich wäre, wenn man mal die Möglichkeiten des Kinos ausnutzen würde. Der einem zeigt, wie man fiktionale Geschichten auch erzählen kann und fast noch nie erzählt hat. Ich jedenfalls habe so einen Film, wenn ich ehrlich bin, noch nie gesehen. My Mexican Bretzel stammt von der spanischen Regisseurin Nuria Jiménez und sie hat diesen Film, das ist ihr Erstlingsfilm, sie hat mit diesem Film in dem Festival im asturischen Gijón, geschrieben Gijón, und in Rotterdam jeweils einen Preis gewonnen. Beides gute Festivals, das spricht schon für den Film, wenn nicht jetzt mein Urteil und meine Erzählung. Denn was wir hier sehen, ist im Grunde genommen ein Melodram, ein Ehemelodram, erzählt aus der Perspektive einer Frau in Tagebuchform. Sie führt eine Ehe mit einem Mann, den sie liebt, der sie aber allmählich auch beginnt zu langweilen und man kann gar nicht sagen, dass sie sich nach was anderem umschaut. Sie hat mehr so das Gefühl, es gibt noch mehr im Leben. Und dass
weckt Sehnsüchte, die ziemlich undefiniert sind, die sich auch nicht unbedingt auf einen anderen Mann richten, sondern die sich einfach auf irgendetwas richten, was auch noch da ist und was sie selber nicht definieren kann. Und das, was in diesem Film so viel Spaß macht, diese Geschichte ist nämlich eine, die haben wir schon oft gesehen und gehört und gelesen. Und diese Geschichte, die erinnert auch, wie im Übrigen auch die Bilder dieses Films, der in den 40er, 50er und 60er Jahren spielt, also über 20 Jahre knapp diese Ehegeschichte erzählt. Dieser Filmstil erinnert auch wie die Geschichte an zum Beispiel Douglas Sirk, also an Melodramen, durchaus auch Hollywood-Melodramen, Ehe-Melodramen, die erzählt sind aus der Geschichte einer Frau, aus der Perspektive einer Frau aus den 50er Jahren. Daran erinnern, wie gesagt, auch die Bilder. Aber was sind das für Bilder? Es sind nämlich keine Bilder, die heute gedreht wurden. Sondern was die Regisseurin Nuria Jiménez macht, ist, dass sie nach dem Tode ihres Großvaters, der Schweizer war und offenbar auch aus einer recht reichen Familie stammt, dass sie dort Super 8 Filme, private Home Movies, entdeckt hat. Von einer Länge von insgesamt um die 30 Stunden. Und sie hat dieses Material gesichtet, sie kannte das nicht, sie wusste davon nichts, das ist durch Zufall entdeckt worden und sie hat von ihrem Großvater nie davon gehört, der 2010 gestorben ist. Sie hat dieses Material gesichtet und sie hat sich auch von diesem Material inspirieren lassen zu einer komplett fiktiven Geschichte. Das heißt, sie nimmt dokumentarisches Material, da ist das ein Dokumentarfilm, und montiert es neu nach dem Prinzip einer von ihr vollkommen ausgedachten, fiktiven, erfundenen Geschichte. Das heißt, sie erzählt hier nicht die Geschichte ihrer Großeltern, nicht die Geschichte ihrer Großmutter, obwohl es aus der Perspektive einer Frau erzählt ist, die von ihrer Großmutter de facto dargestellt wird, ihrer Großmutter als jüngere Frau, also als 30-, 40- und 50-jährige Frau genau gesagt, in den 40er, 50er, 60er Jahren. Die Großmutter ist 1914 geboren. Das hat mir die Regisseurin erzählt, mit der ich ein Interview gemacht habe, das ihr sicher in den nächsten Wochen dann auch bei Artischock nachlesen könnt. Dieser Film ist also dokumentarisch, was die Bilder angeht, fiktional, was den Erzählertext angeht. Es ist ein Stummfilm, denn die Super-8-Bilder haben ja keinen Ton, der allerdings dann nachträglich insofern vertont wurde, dass es Musik gibt, dass es an manchen Elementen Geräusche gibt. Also zum Beispiel bei einer Bootsfahrt hören wir das Bootsgeräusch. Und dann ist er vertont, indem wir eine Erzählerstimme haben, die die Tagebücher liest. Also die im Grunde genommen die fiktiven Tagebücher, Die werden gelesen, beziehungsweise die sind auch als Text in diesem Film vorhanden. Kurze Textstellen, die dann mit... Es wird nämlich ziemlich wenig gelesen. Jetzt, wo ich das erzähle, merke ich, es wird eigentlich kaum etwas gelesen aus den Tagebüchern, erzählt aus den Tagebüchern in Form von Ton, sondern wir hören die Geräusche und wir hören Musik des Films. Ansonsten lesen wir vor allem. Und insofern ist dies ein Stummfilm, aber ein Stummfilm von heute, ein moderner Stummfilm, der uns auch wieder an diese Formen, diese möglichen Formen des Kinos erinnert. Aber es ist eben auch ein besonders schöner Film, weil diese Bilder ganz wunderbar sind. Es sind oft Farbbilder in den meisten Fällen. Der Großvater war an großartigen Locations, unter anderem auch in New York. Und in den Kanarischen Inseln, die Regisseurin hat mir auch erzählt, es gibt noch viel mehr Bilder, die sie nicht verwendet hat, zum Beispiel von Reisen nach Asien, aus denen sie auch noch irgendetwas machen will. Dieser Film zeigt, wie wir alle eigentlich Filme machen könnten mit dem Material, was uns unsere Familien hinterlassen haben. Sicher werden viele irgendwelche Super-8-Filme haben, nicht alle so tolle wie die hier. Aber es ist doch ein Film, der unseren Möglichkeitssinn triggert und uns eben zeigt, was im Kino alles an Bildern noch möglich ist und unausgenutzt schlummert und gleichzeitig auch uns erzählt, wie man noch anders erzählen könnte als mit Schauspielern und mit Inszenierung. My Mexican Brezel. Ich hoffe sehr, dass dieser Film auch irgendwann ein deutsches Filmfestival findet und für Deutsche zu sehen ist. Und ich hoffe auch sehr, dass dieser Film in Deutschland einen Verleih findet. Er hat das unbedingt verdient. Nebenbei hat er auch in dem Sinn was mit Deutschland zu tun, als dass hier auch Bilder gezeigt werden, die zum Beispiel in Hamburg gedreht sind oder die in Deutschland an anderen Orten gedreht sind. Der Film spielt zu einem großen Teil in der Schweiz. Also das wäre dann sozusagen, liebe Verleiher, die ihr zuhört, ein Deutschlandbezug. So, der zweite Film, von dem ich auch noch erzählen möchte, der wiederum hatte Premiere in diesem Februar in der Reihe Generation, also der Jugendfilmreihe der Berlinale. Leider zeigt die Berlinale viel zu viele Filme, deswegen übersieht man dann die wirklich guten Sachen leicht. Und so ging es auch mir. Ich habe nichts gehört von diesem Film und ich habe es einfach übersehen, dass es diesen ganz hervorragenden Film aus Argentinien gibt, der in der Generation lief. Es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass der Film nur 65 Minuten lang ist und dass er überraschenderweise in der Generation K Plus lief, also in der Reihe für 6- bis 12-Jährige. Das ist nun nicht die Reihe, die ich mir als allererstes anschaue. Aber das ist offenbar ein Fehler, wie man merkt. Also in Zukunft werde ich da etwas genauer hinsehen. Das ist allerdings auch ein Film, wenn einem das erzählt wird, glaubt man nicht, dass das ein Film für 6- oder 8-Jährige ist. Erstens ist er verträumt, meandernd, atmosphärisch. Das ist ein Film, der leider nur eine einzige Filmkritik bekommen hat auf der Berlinale. Das ist eben das Dilemma der Berlinale, dass solche Filme dann ganz wenig Resonanz finden. Er hat nur eine Filmkritik bekommen von der von mir eigentlich sehr geschätzten, sehr guten, auch extrem gut und klar formulierenden Kritikerin Lida Bach, von der man sehr viel lesen kann im Netz und das auch sollte. Aber hier täuscht sich die geschätzte Kollegin dann doch. Denn es ist so, dass sie geschrieben hat, der Film sei zwar ganz gut, ist also eine wohlmeinende, aber doch auch ein bisschen gelangweilte Kritik, die dann im Einzelnen auch zu viel meckert für mein Gefühl. Und sie hat aber gesagt, dieser Film lohnt sich schon, aber das Problem sei, dass er keinen Plot habe. Und da kann ich nur sagen, ja, das ist nicht das Problem des Films, das ist gerade seine Stärke. Das ist gerade das, was das Faszinierende ist an diesem Film von dieser Film mit dem Titel Mama, Mama, Mama von einer Argentinierin, deren Namen ich gleich noch nachliefern werde. Ihr Vorname ist Zoll, aber sie hat einen ziemlich langen und komplizierten Nachnamen, der mir jetzt leider nicht einfällt, aber das kann auch jeder im Netz nachgucken. Mama, Mama, Mama aus Argentinien, lief in der Generation, K+, einer der besten Filme, die hier in San Sebastian gerade laufen. Und jetzt muss ich erzählen, warum das so ist. Wo der Film noch keinen Plot hat, wie Lida Bach so treffend bemerkte. Wir müssen wegkommen, scheint mir, von dieser Plothörigkeit, von dem Verständnis, dass jeder Film einen Plot haben müsste. Das ist eigentlich etwas, was man lernt in Drehbuchratgebern, die meistens von Leuten stammen, die noch nie in ihrem Leben ein erfolgreiches Drehbuch geschrieben haben. Ein Film muss nämlich keinen Plot haben. Ein Film muss gar nichts haben, ein Film muss einfach nur gut sein. Manche Filme haben das mit Plot, manche Filme haben das ohne Plot. Dieser Film hat es ohne Plot. Das heißt, es geht, wenn man so will, um nichts. Aber indem es um nichts geht und indem nichts passiert, geht es um alles und es passiert ganz viel. Das ist genau die Kunst der Regisseurin, von der hier die Rede ist. Und der Namen ich euch gleich noch sagen werde. Dieser Film beginnt mit etwas, deswegen habe ich gesagt, das ist eigentlich nichts für Sechsjährige. Der Film Mama, Mama, Mama beginnt mit einer Szene, wo ein fünfjähriges Mädchen in einen Swimmingpool springt und dort ertrinkt. Das wird nicht richtig gezeigt, wir können es uns aber vorstellen. Es ist ziemlich schnell klar und eigentlich geht es dann um nichts anderes als darum, wie die Schwester, die 12-jährige ältere Schwester dieses Mädchens, und ihre Cousinen, die im Alter zwischen 6 und 15 Jahre alt sind, und die Tante und dann auch die Mutter damit umgehen. Vor allem aber die Kinder. Es ist ein Film also, der von Kindern erzählt, die im Prinzip nichts anderes tun, als ein paar Tage lang auf dem Grundstück, wo die Schwester gestorben ist, herumzuhängen. Es ist ein typischer argentinischer Herumhängerfilm, also ein Film, wo man Leuten dabei zuguckt, wie sie im Bett liegen, wie sie auf einem Sofa sitzen, wie sie in die Ferne schauen, wie sie im Rasen spazieren gehen. Das sechsjährige Mädchen findet einen Hasen und spielt mit diesem Hasen. Die anderen spielen Kinderspiele. Die 15-jährige Cousine schaut dem jungen Burschen nach, der im Garten irgendetwas macht. Die Mädchen kümmern sich auch sehr nett umeinander, miteinander. Die Tante und die Mutter tauchen nur ganz gelegentlich auf. Sie tauchen auf durch ihre Stimmen. Man sieht dann ansonsten vor allem ihre Beine, ihre Füße, ihre Hände, Ausschnitte ihres Körpers, um hier gewissermaßen auch die Sicht der Kinder wiederzugeben. Das ist die Stärke, scheint mir, dieses Films. Die Regisseurin, ich habe jetzt auch ihren Namen gefunden, von Mama, 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 heißt Sol Berueso Pinchon Rivière. Das ist ihr voller Name. Ich glaube, wie man das schreibt, das müsst ihr wirklich nachgucken im Internet. Dafür ist es ja da. Wer ihr also dann eine Mail schreiben oder sie auf Facebook anfreunden möchte, der kann das machen. Wo man diesen Film sehen kann, weiß ich nicht. Das werde ich hoffentlich noch rausfinden. Denn dieser Film hat es unbedingt verdient, gesehen zu werden. Mama, Mama, Mama hat mich erinnert. Einerseits, weil er auch extrem gute Musik hat, weil er vor allem in Pastellfarben gehalten ist, weil er komplett atmosphärisch ist, weil er ein Driften, ein Verlorensein, eine Handlungslähmung, aber keine schwere, böse Lähmung, sondern mehr so eine melancholische, bittersüße Lähmung zum Thema macht. Er hat mich deswegen vor allem erinnert an eine Regisseurin, die das auch sehr oft tut, nämlich an Sofia Coppola. Man könnte sagen, das ist eine Version eines Sofia Coppola-Films aus Argentinien. Er hat mich auch ein bisschen erinnert an Filme von Lucrezia Martel, der argentinischen Regisseurin, bei der es ja auch oft um Nichtstun, um Warten, um das Vergehen der Zeit geht. Ein bisschen auf eine andere Weise. Wenn man an den letzten Film Sama denkt, ein Film, der zur Zeit der Kolonien im 19. Jahrhundert spielt, oder auch wenn man an ihren Film Las Niñas Santas denkt, der mal in der zweiten Hälfte der Nullerjahre in Cannes lief und dann, glaube ich, nur in Deutschland auf Festivals, aber nicht ins Kino kam. Das sind vor allem Filme, an die mich das Ganze erinnert hat. Im Übrigen gibt es auch eine ganz gute Filmreihe, Women's Tales, die man auf YouTube sich anschauen kann. Das ist eine Reihe, die von dem Unterwäsche-Label Miu Miu gesponsert wird, bei der Regisseurinnen kurze Geschichten erzählen. Und weil das eben so kurze Filme sind, maximal so 30 Minuten lang, geht es da auch weniger um Plot und mehr um Atmosphäre. Und da kann man auch einen Film von Lucrezia Martel sich anschauen, bei der einfach ein paar junge Frauen auf einem Boot fahren, auf einem großen Fluss, wahrscheinlich dem Rio de la Plata, aber ich weiß es nicht genau. Und auch das ist ein ziemlich schöner Film, der auch so ein bisschen, der ganz von seiner Atmosphäre lebt und auch ein bisschen einen Eindruck gibt von dem, was die junge Regisseurin Sol Belanchan tut in ihrem Film Mama, Mama, Mama. Man kann auch noch an andere argentinische Regisseurinnen denken, überhaupt vielleicht an so ein weibliches Filmemachen, aber dieses Name-Dropping ist gar nicht so wichtig. Ich habe das nur deswegen erzählt, weil ich euch gerne einen Eindruck hinterlassen wollte von diesem Film. Denn ich kann ansonsten nur sagen, Pastellfarben, Driften, Atmosphäre, schönes Nichtstun. Also endlich mal ein Film, der vom Druck des Plots befreit ist. Und der auch wieder die Möglichkeiten des Kinos in einer anderen Weise ausnutzt. Schon deswegen ist er schön, er ist auch schön anzusehen und ich hoffe sehr, auch er wird einen Verleiher in Deutschland finden. Über diese Filme werde ich auch auf Arteschock noch ausführlicher schreiben und vielleicht etwas weniger meandernd und atmosphärisch, etwas plottiger, als jetzt gerade dieser Podcast gehalten war, mit allerlei Nebengeräuschen. Inzwischen bin ich nämlich mit meinem Fahrrad weitergefahren und in die Altstadt hineingegangen und dort werde ich jetzt gleich einen Wettbewerbsfilm sehen. Ich stehe schon vor dem Kino, dem Teatro Principal, und werde mich dann dieser Tage wieder melden mit neuen Filmen und Erzählungen aus San Sebastian. Einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.